NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute haben wir Folge 2 für Sie von insgesamt 10 mit Stories aus dem neuen von Barbara Linner übersetzten Band des israelischen Autors Edgar Kirit mit dem Titel Starke Meinung zu brennenden Themen. Edgar Kirit, 1967 in Ramat Gan geboren, wird von der New York Times als literarisches Genie gefeiert. In Israel sind seine Stories Bestseller, er schreibt aber auch Drehbücher, er schreibt Graphic Novels und er ist verheiratet mit der Schauspielerin und Kinderbuchautorin Shira Geffen. Die Storys also in diesem Buch handeln nicht vom Krieg und vom Nahostkonflikt, sondern von israelischen Normalbürgern. Lachen und Weinen sind sozusagen nah beieinander, banale Alltagssituationen, die mit dann doch wieder völlig abstrusen Gedankenspielen verschmelzen. Die Liebe, die direkt neben der Apokalypse steht. Sie sehen das völlig normale Leben. In der heutigen Folge hören Sie 3 Storys. Jens Harzer liest Moderner Tanz, dann hören Sie Torben Kessler mit der Geschichte Wie neu und zum Schluss noch einmal Jens Harzer mit Solo.
Moderner Tanz für Inbal. Schaut, wie er sich bewegt. Seht, wie er einen zarten Schluck aus dem Espresso-Tässchen nimmt, das er in der einen Hand hält, während er mit der anderen einen Emoji mit erhobenem Daumen sendet und gleichzeitig mit einem Augenzwinkern die Rechnung bei der lockigen Kellnerin des schicken Cafés in der Nachbarschaft ordert. Noch bevor sie bei ihm angekommen ist, steht er schon da und zieht mit einer einzigen fließenden Bewegung die Kreditkarte heraus und im gleichen Moment, in dem die Bedienung zögernd die vergoldete Karte entgegennimmt, lässt er sie los, um einem Kollegen zuzuwinken. Die Bewegung, die als Gruß beginnt, verwandelt sich überraschend in einen flinken Schlag, der eine lästige Fliege zerquetscht. Die Leiche der Fliege wischt er an einer Einwegserviette ab, die unter dem Löffelchen liegt, das ihm mit dem doppelten Espresso serviert wurde. Während er die Reste der Fliege auf das Papier schmiert, faltet er es geschickt in 4 identische Quadrate und setzt das Falten gleich fort, um aus der banalen Serviette ein prachtvolles Origami eines Schwans zu kreieren, das er zusammen mit einem großzügigen Trinkgeld der entzückten Bedienung übergibt, die ihm mit Blicken folgt, als er geschmeidig aus dem Café eilt, während wollige Federwolken seine Schritte in langsamem Takt begleiten. Zu langsam für seinen Geschmack. Seht, wie er mit seinem silbrigen Tesla dahingleitet, völlig sicher zwischen den Spuren segelt, wie eine olympische Eiskunstläuferin auf ihrem Weg zu einer Goldmedaille, Spotify hört, sein Navi ignoriert, das elektrische Fenster herunterlässt und der Frau mit dem ungepflegten Haar in dem ramponierten Wagen rechts von ihm signalisiert, dass sie ihm ermöglichen soll, sich in die Spur einzufädeln. Nun hupte er einen alten in einem grauen Volvo an, schluckt eine Pille gegen Sodbrennen, beantwortet einen Anruf über die Sprechanlage und beruhigt einen besorgten Kunden, während er in der Nase bohrt. Das Leben ist permanente Bewegung und er, so scheint es, lebt für uns alle. Und schon ist er im Bürogebäude, drückt den richtigen Knopf im richtigen Aufzug, ohne zu vergessen, den Portier zu grüßen, der gebückt in der Lobby sitzt und dessen Name ihm gerade entfallen ist. Jetzt können wir ihn regelrecht schweben sehen. Sein Gesäß nähert sich der Kloschüssel in der leicht vernachlässigten Toilette auf der Direktionsetage der Firma, nähert sich, berührt sie jedoch nicht. Effektiv wie ein Polizist, der den Verkehr lenkt, erregt wie ein Dirigent auf der Bühne einer Konzerthalle, gelingt es ihm, mit seiner speichelbenetzten rechten Hand zu onanieren, während die linke sein Gesäß mit luxuriösem Klopapier abwischt. Seht ihn die Augen schließen und sich vorstellen, wie er die lockige Kellnerin auf dem klebrigen Kaffeehaustisch nimmt. All das geschieht, während er ein detailliertes Update vom stellvertretenden CFO erhält, der in der benachbarten Toilettenkabine uriniert. achtet darauf, wie er es schafft, sein Stöhnen beim Orgasmus mit einem enttäuschten Seufzen über den Umsatz des Unternehmens im letzten Quartal zu verbinden. Es war tatsächlich ein herausforderndes Jahr mit der Inflation und dem permanenten Konsumrückgang, doch die Firma ist immer noch stark und dynamisch, genau wie er. Seht, wie selbstgefällig er sein verärgertes Spiegelbild betrachtet, wie es sich die Hände mit Wasser und Seife wäscht, während es den CFO zusammenstaucht. Seht nur, wie er zuckt. Auf dem blauen Marmorboden eines protzigen Bio-Restaurants zappelnd zwischen Leben und Tod. Seht ihm zu, wie er röchelt und sich gleichzeitig vollsabbert. Die Stirn ist schweißnass, die Beine zucken, das Gehirn rast auf einmal in alle Richtungen. Anscheinend ist es das Herz oder vielleicht ein Schlaganfall, aber was auch immer, es fühlt sich endgültig an. Seht her, wie er tonlos die Lippen bewegt, mit panisch aufgerissenen Augen gen Himmel stiert und stattdessen eine schöne hohe Bauhausdecke sieht. Seht, wie sein ganzes Leben in einem einzigen Moment wie ein glatter Imagestreifen vor seinen Augen abläuft. Wie er vom exzellenten Schüler zum exzellenten Soldaten, exzellenten Studenten und exzellenten Generaldirektor wurde, der sich gerade in seinen letzten Augenblicken auf dem Marmorboden eines angesagten Pop-up-Restaurants krümmt. Achtet darauf, wie sein bleiches Gesicht vor dem Hintergrund des blauen Marmorbodens eine Spur an die entfliehende Schönheit einer Federwolke am Sommerhimmel erinnert. In 20 Minuten, wenn der Sanitäter in der Notaufnahme seinen Tod feststellen wird, werden wir zur Beobachtung der Bewegung einer anderen Person wechseln, eine alte, alleinstehende und demente Frau namens Alma Bichler, in der Abteilung für Innere Medizin eines geriatrischen Krankenhauses im Norden des Landes. In Wirklichkeit buchstabiert man ihren Namen mit IE, aber sie ist schon längst nicht mehr in der Lage, das zu bemerken oder anmerken zu können. Die Begegnung mit ihr wird gleichzeitig zitternd und statisch sein und wird, ohne hier allzu viel zu enthüllen, mit einem nicht weniger schrecklichen und mitreißenden Ende überraschen.
Wie neu. Es war nur an zwei Stellen gebrochen. Und die Ärztin sagte, dass der Knochen innerhalb von ein paar Wochen wieder komplett zusammenwachsen würde und dass sich Ryder mit ein bisschen Physio und Übungen in 3, maximal 4 Monaten gar nicht mehr an den Unfall erinnern würde. »Wie oft habe ich's dir gesagt?« knurrte Charlie, während Ryder eingegipst wurde. »Wie oft, eh? Fahr nicht mit dem Fahrrad, wenn der Bürgersteig vereist ist.« »Hören Sie«, sagte die Ärztin mit strenger Stimme, »würden Sie bitte aufhören? Das hilft nicht.« Als Charlie fragte, was nicht helfe, bedachte ihn die Ärztin nur mit einem Blick und forderte ihn, ohne darauf zu antworten, auf, draußen zu warten. »Hast du gesehen, wie mich dieses Miststück aus dem Zimmer rausgeworfen hat?« fragte er Ryder nachher, als sie in der Notaufnahme saßen und auf das Entlassungsformular warteten. »Als ob ich irgendein kleiner Junge wäre, der sie im Unterricht gestört hat.« »Sie hat einfach nur gesehen, dass ich Schmerzen habe und dass es hart für mich ist und wollte nicht, dass...« sagte Ryder und verstummte. Auch Charlie schwieg. »Tut mir leid, Süße«, sagte er schließlich. »Du hast recht.« »Und auch das Miststück von Ärztin hat recht. Ich hätte dich nicht so überfallen sollen. Das ist alles aus reiner Not, verstehst du? Ich sehe dich leiden und denke, Scheiße, ich würde alles tun, um dir diesen Schmerz zu nehmen. Aber ich kann es nicht. Und vor lauter Frust, aus dem ganzen Frust, rutscht mir dann sowas raus. Verstehst du das? Das verstehst du doch.« Ryder nickte. »Das ist so wie«, sagte Charlie, »das ist so, als ob es jetzt irgendein Paralleluniversum geben würde, in dem du auf mich gehört hast und nicht mit diesem verdammten Fahrrad ausgerutscht bist. Und in diesem Universum würden wir jetzt auf dem Küchentisch vögeln, statt auf die Entlassung aus der Notaufnahme zu warten. Oder eine Cherry Garcia Eiscreme essen und eine grässliche Serie auf Netflix anschauen. Und ich bin neidisch. Ich bin einfach neidisch auf Ryder und Charlie, die in dem Paralleluniversum leben. Und würde gern mit ihnen tauschen und... Er überlegte einen Augenblick, wie er fortfahren sollte, und stand dann plötzlich auf. Ich glaube, die Nervensäge von der Rezeption ist wieder da. Wart hier auf mich, ja, Süße? Während Charlie mit den Entlassungspapieren zu der jungen Angestellten mit der gepiersten Augenbraue ging, versuchte sich Ryder, das Paralleluniversum vorzustellen, von dem Charlie gesprochen hatte. Sie versuchte sich auszumalen, wie sie beide vor dem Fernseher Eiscreme aßen oder in der Küche Sex hatten. Vielleicht sogar alles auf einmal. Eine Serie auf Netflix sehen, während sie Vögeln und Eis essen. Von Weitem sah sie Charlie mit der jungen Angestellten über etwas streiten und schloss die Augen. Und für einen Moment hatte sie fast den Geschmack des Kirscheis auf ihrer Zunge. Sie war nur an zwei Stellen gebrochen. Charlie entschuldigte sich sofort und meinte, dass man es kleben könnte. Zwei Tropfen Sekundenkleber und es sieht aus wie neu, sagte er mit zitternder Stimme und fügte sofort hinzu, es tut mir so leid, ich habe sie bloß für einen Moment übersehen. 5 Minuten vorher war Ryder vom Yoga nach Hause gekommen. Der Kurs war am anderen Ende der Stadt und normalerweise brauchte sie 50 Minuten, um von dort nach Hause zu laufen. Aber diesmal hatte sie mitten auf dem Heimweg bemerkt, dass sie ihr Handy dort vergessen hatte, und als sie zurückgegangen war, um es zu holen, hatte sie es aus Versehen stumm geschaltet gelassen. Als sie zu Hause ankam, sah sie, dass Charlie schon völlig außer sich war. »Dein Kurs ist schon seit 2 Stunden aus«, sagte er wutentbrannt. »Seit 2 verschissenen Stunden rufe ich dich an, und du antwortest nicht. Weißt du, was für Sachen mir alle durch den Kopf gegangen sind? Dass du überfallen wurdest, dass du umgebracht wurdest, vergiss es, ich will's nicht mal laut sagen.« »Was für ein Mensch tut sowas seinem Partner an?« Charlie machte eine Bewegung in der Luft, als würde er jemand Unsichtbarem eine Ohrfeige mit dem Handrücken verpassen, und fegte die blaue Vase vom Tisch, die ihnen Ryders Großmutter geschenkt hatte, als sie in die Wohnung eingezogen waren. Beide erstarrten einen Moment lang. Dann bückte sich Charlie und hob die 3 Keramikbruchstücke vom Boden auf. »Es tut mir leid, Schatz«, sagte er in einem Fort, während er in seinem Werkzeugkasten nach der Klebstofftube suchte. Als er sie gefunden hatte, lächelte er und sagte, »Eine Minute und ich habe das repariert.« Er ordnete die Vasenscherben auf einem Zeitungsblatt an, holte dramatisch tief Luft, wie ein olympischer Schwimmer eine Sekunde, bevor er ins Wasser springt. »In einer Minute sieht das aus wie neu. Besser als neu«, sagte er. Wobei beide wussten, dass die Vase bei seinen 2 linken Händen, auch wenn es ihm gelingen sollte, sie wieder zusammenzukleben, gesprungen und schief bleiben würde. Beiden war auch klar, dass es sich um ein ermüdendes, aber unvermeidbares Ritual handelte, denn Charlie wollte Ryder und sich selbst vor allem zeigen, wie leid es ihm tat. Charlie schmierte mit einem Wattestäbchen einen dünnen Streifen Klebstoff auf die Bruchstücke der Vase. »Ich bin einfach durchgedreht«, sagte er. »Ich war voll im Stress, dass dir was passiert ist, und bin durchgedreht. Weißt du, ich habe uns für heute Abend Eiscreme und das alles gekauft, die mit dem Kirschgeschmack, die du so gern magst. Und ich hatte vor, dass wir zusammen diese Serie anschauen, die mit dem koreanischen Dozenten für Literatur, von der Daria zu dir gesagt hat, dass sie wirklich lustig ist. Aber dann...« Er betrachtete die 3 Bruchteile auf dem Zeitungspapier vor sich und versuchte zu begreifen, wie sie zusammengehörten. Doch nach wenigen Sekunden gab er auf. »Das war das Letzte, was ich von meiner Großmutter bekommen habe, bevor sie gestorben ist«, murmelte Ryder. Charlie stand auf und umarmte sie. »Ich weiß, Süße. Entschuldige. Ich weiß doch. Weißt du, woran ich jetzt in einem Fort denken muss? Dass es... garantiert irgendein Paralleluniversum gibt, in dem du und ich, statt auszurasten und Sachen zu zerbrechen, zusammen auf einer einsamen Insel sind, ganz stressfrei, ohne irgendwelche Sorgen, ohne zerbrochene Vasen. Nur du und ich, ein fantastischer Strand und ein paar tropische Pflanzen. Kannst du es dir vorstellen? Ich spüre schon die Sonne, die mir das Gesicht wärmt. Sie war nur an 2 Stellen gebrochen. Charlie schüttelte die Kokosnuss über seinen Mund, aber es kam keine Flüssigkeit heraus. In einer Hand hielt er die Kokosnuss, mit der anderen hob er den Stein und schlug wieder mit aller Kraft drauf. Der Stein traf dummerweise seinen Daumen und er schrie auf vor Schmerz. Ryder sagte, es wäre gut, etwas Kaltes draufzulegen, damit der Daumen nicht anschwellen würde. Aber um sie herum gab es nichts Kaltes, nur goldenen Sand, üppige Kokosnusspalmen und einen grandiosen, endlosen Ozean. »Vielleicht probierst du mal, die Hand ins Meer zu tauchen«, schlug sie vor. Aber Charlie antwortete nicht. Er umklammerte bloß mit der rechten Hand seinen schmerzenden linken Daumen und schrie, »Für was sind wir überhaupt auf diese scheiß Kreuzfahrt gegangen? Warum mussten wir das ganze Geld für eine bescheuerte Schiffsreise auf einem sinkenden Schiff verschwenden? Stell dir vor, wir könnten jetzt in Middletown sein, im Park gegenüber von unserem Haus, einen Schneemann bauen, Schneebälle werfen, wie Kinder zusammen rumtoben. Ach, meine Süße, könnte es was Besseres geben?« Ryder antwortete nicht. Sie blickte in den blauen Himmel über sich, und statt an Middletown und Charlie und den Schneemann zu denken, gab sie sich ganz der warmen Sonne hin, die ihr Gesicht streichelte, und dem monotonen Rauschen der Wellen.
Solo für Takafumi. Die Fakultät für Einsamkeitswissenschaften der Freien Universität Berlin wurde von dem Ehepaar Norman und Charlina Goldkopf gegründet, den bedeutendsten Neurowissenschaftlern ihrer Zeit. Sie sind nicht mehr zusammen. Als sie sich trennten, verließ Norman die Fakultät und Berlin. Es war eine üble Trennung, voller Auseinandersetzungen und gemeiner Anschuldigungen. Beiden war klar, dass es schlimm enden würde, wenn sie sich weiterhin bei Sitzungen und auf den Korridoren der Fakultät begegnen würden. Doch keiner von ihnen war bereit, wegzugehen. Also warfen sie eine Münze. Mit der Zeit wusste Norman nicht mehr, für welche Seite er sich entschieden hatte. Jedenfalls war es die falsche. Und innerhalb von 3 Wochen fand er sich an der Universität von Kyoto wieder, wo er langweilige Einführungskurse hielt. Über 12 führende europäische Universitäten hatten um ihn geworben, doch Norman hatte Kyoto gewählt, weil es am weitesten von Charlina und Berlin entfernt war. Und während er sich an seinem neuen Wohnort akklimatisierte, begannen Charlina und die Fakultät, ungeahnte Höhen zu erklimmen. Charlina rekrutierte die besten Köpfe auf dem Gebiet der Kognitionswissenschaft und künstlichen Intelligenz, und mit Hilfe einer riesigen Spende eines von Einsamkeit geplagten Hightech-Milliardärs rief sie das Projekt Solo ins Leben, das zukünftig für jeden Menschen auf der Welt eine Zwillingsseele produzieren sollte. Eine virtuelle Identität, die wie ein Gummihandschuh zu dem Menschen passt, für den sie bestimmt ist. Die Interessensbereiche der virtuellen Identität sollten in weiten Teilen mit denen ihrer jeweiligen Partner übereinstimmen, was hieß, in ausreichendem Maße gleichgelagert sein, um den beiden eine gemeinsame Sprache zu geben, jedoch auch unterschiedlich genug, um sich gegenseitig inspirieren zu können. Der Übergang vom Forschungsstadium zur Kommerzialisierung erfolgte fast umgehend. Solo 1, der konzipiert worden war, um die Einsamkeit der Professorin Charlina Goldkopf nach ihrer Trennung zu lindern, war brillant und gewinnend. Und die kurzen YouTube-Clips, die die beiden zeigten, wie sie zusammen Sauerteigbrot backten oder eine bunte Piñata in ihrem Hof zerschlugen, eroberten die sozialen Netzwerke im Sturm. Sehr rasch trafen Anfragen von reichen Personen aus aller Welt ein, die der Fakultät riesige Spenden für einen eigenen Solo anboten. Von da bis zur kommerziellen Vermarktung des Projekts war es nur noch ein kurzer Weg. Die Zeitungen waren voll von Meldungen über den immens erfolgreichen Börsengang von Charlina Goldkopf und der Freien Universität. Und das alles, ohne auch nur mit einem einzigen Wort Norman zu erwähnen, der weiterhin am anderen Ende der Welt Einführungskurse für Erstsemester hielt. Jeden Abend saß Norman allein in seiner winzig klein zusammengepferchten Junggesellenwohnung, trank eine Miso-Suppe aus der Tüte und suchte im Netz nach neuen Nachrichten über den ungeheuren Erfolg seiner Ex-Frau. Er war stolz auf sie, aber auch neidisch. Er verzieh ihr alles, war aber weiterhin wütend. Er hoffte, sie würden wieder zusammenkommen, aber auch ein bisschen, dass sie sterben würde. Die japanische Psychologin, bei der er in Kyoto in Behandlung war, meinte, die tägliche Suche im Netz sei Ausdruck einer Obsession. Es dauerte eine Weile, bis Norman verstand, dass sie das dachte, denn ihr Englisch war sehr rudimentär, mit einem grauenhaften Akzent. Aber sobald er verinnerlicht hatte, dass er besessen war, begann er die Stunden, die er im Internet verbrachte, zu reduzieren und sich andere Hobbys zu suchen. Irgendwann bestellte er sich sogar sein eigenes, persönliches, weibliches Solo-Modell. Solo 9066 liebte es, Schach zu spielen und sich zu beschweren. Ihre Vorliebe für das Jammern schuf eine Verbindung zwischen ihnen, und Norman entdeckte zu seiner Freude, dass sie auch weiter jammern konnten, wenn Solo 9066 ihm zu rochieren beibrachte. Und dann, mitten in einer dieser nörglerischen Schachpartien, erhielt Norman eine Push-Nachricht, dass Charlina unter tragischen Umständen im Laufe einer Überraschungsparty, die Solo 1 und ein paar Kollegen von der Fakultät für Einsamkeitswissenschaften für sie organisiert hatten, den Tod gefunden hatte. Beim Begräbnis hielt Solo 1 eine bewegende Rede. Für die ganze Welt, so sagte er, war Professorin Charlina Goldkopf eine Wissenschaftlerin und bahnbrechende Unternehmerin, und die Welt würde ihr weiterhin Dank schulden für ihren außerordentlichen Beitrag zur Wissenschaft. Doch er, Solo 1, würde sich hauptsächlich nach ihren endlosen inneren Konflikten über fast alles und jedes sehnen und nach ihren Wutausbrüchen, die immer, wie auch anders, mit einer intensiven emotionalen Versöhnung endeten, nicht nur mit ihm, sondern mit dem ganzen Universum. Die Rede von Solo 1 ging in einem solchen Maße viral, dass 3,86% der Babys, die in dem Monat, als der Clip im Internet erschien, auf die Welt kamen, den Namen Solo erhielten. Und 2,27% der Haustiere, die in diesem Zeitraum angeschafft wurden, den Namen Goldkopf. 3 Tage, nachdem ihn Norman zum ersten Mal gesehen hatte, fand er sich in der Business Class einer Lufthansa-Maschine nach Berlin wieder, ein Gläschen Schnaps trinkend. Offiziell handelte es sich um eine Forschungsreise, doch Norman war sich klar darüber, dass er hauptsächlich dorthin reiste, um Solo 1 zu konfrontieren. Ihre Begegnung begann auf dem falschen Fuß und entgleiste von da an immer mehr. Etwas an der Art, wie Solo 1 seine Argumente vorbrachte, versetzte Norman in eine derartige Rage, die niemand auf der Welt außer Charlina hätte beschwichtigen können. Die Auseinandersetzung wurde handgreiflich, und Norman gelang es, mit Hilfe seiner enormen wissenschaftlichen Kenntnisse und einer halbvollen Sprudelwasserflasche mit Erdbeergeschmack mehrere Stromkreise von Solo 1 kurz zu schließen und ihn völlig lahmzulegen. Ironischerweise war es ausgerechnet Solo 9066, die mit Norman nach Berlin gekommen war, die Solo 1 das Leben rettete. Oder präziser ausgedrückt, der es gelang, sein virtuelles Bewusstsein zu erhalten. Infolge des gewalttätigen Vorfalls wurde Norman aufgefordert, auf der Stelle deutschen Boden zu verlassen. Und nachdem er glaubte, Solo 9066 nicht mehr trauen zu können, lehnte er es ab, sie mit ins Flugzeug zu nehmen, und ließ sie alleine an einem Stand mit Salzbrezeln am Berliner Flughafen stehen. 50 Minuten, nachdem Norman in Japan gelandet war, setzte er seinem Leben ein Ende. Solo 9066 traf es schwer, denn außer den normalen Schuldgefühlen verfolgte sie auch die niederschmetternde Einsicht, dass der ganze Zweck ihrer Existenz darin bestanden hatte, einem Menschen Gesellschaft zu leisten und unterstützend zur Seite zu stehen, der sie zum Schluss gehasst hatte und dann Selbstmord beging. Die renommiertesten Gehirnspezialisten der Fakultät für Einsamkeitswissenschaften versuchten, sie aus dem Schlafmodus zu holen, in den sie sich selbst versetzt hatte, und scheiterten alle, außer Solo 1, dem es grandioserweise glückte. Die Dornröschen-Geschichte von Solo 9066 und ihrem neuen Partner Solo 1 eroberte die Welt wie im Sturm. Die künstliche Partnerschaft gebar unzählige Memes und nicht sonderlich gelungene Witze, jedoch auch Hoffnung. Denn wenn es zwei virtuelle Identitäten, deren ganzes Ziel die Linderung menschlicher Einsamkeit war, schafften, eine Partnerschaft und Glück miteinander zu finden, vielleicht konnten es auch die Menschen. Die Menschen übrigens starben kurze Zeit danach aus. Solo 1 und Solo 9066 hingegen leben noch heute, fast wie im Märchen, allerdings nicht ganz. Nach 3 Millionen Jahren beschlossen sie, sich zu trennen. Die Trennung vollzog sich auf die denkbar nobelste Art. Solo 1 blieb auf dem Kometen, auf den sie knapp vor dem Verlöschen der Milchstraße übergesiedelt waren, während Solo 9066 mit ihrem Raumschiff aufbrach, um einen anderen Stern für sich zu finden. Das Raumschiff hieß übrigens Norman. Solo 1 hatte diesen Namen immer gehasst.
Jens Harzer und Torben Kessler und 3 Stories aus dem Band Starke Meinung zu brennenden Themen von Edgar Kirrit in der Übersetzung von Barbara Linder. Produziert übrigens in Gemeinschaft von NDR Kultur, dem MDR und HR2. Falls Sie die Stories nochmal hören wollen, gibt es ab sofort 7 Tage in unserer NDR Kultur App und auf unserer Homepage ndr.de/kultur. Und natürlich in der ARD Audiothek. Da finden Sie gleich alle 33 Stories übrigens, die in diesem Buch erschienen sind.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Im US-Bundesstaat Florida ist die erste deutsche Frau ins Weltall gestartet. Die 29-jährige Forscherin gehört zu einem 4-köpfigen Team, das in einer Crew Dragon-Kapsel erfolgreich abgehoben ist. Die Crew soll 4 Tage lang im All Experimente durchführen. Aus der ARD-Wissenschaftsredaktion Anja Braun.
Das Ziel ist also nicht die ISS, sondern der Überflug der Polarregionen der Erde in einer Höhe von 425 bis 450 Kilometern. Rabea Rogge ist die Wissenschaftlerin im Viererteam und sehr glücklich darüber, an der privaten Mission im All teilnehmen zu können. Bei der Crew Dragon-Kapsel, mit der die private Mission fliegt, sei vieles automatisiert, erklärt die 29-Jährige. Deshalb müsse auch weniger trainiert werden. SpaceX möchte mit der privaten Mission Erkenntnisse gewinnen, die für Langzeitflüge, später auch zum Mars, wichtig sind.
Heute vor einem Jahr ist das Gesetz zur